Nachrichten aus der beschädigten Welt. Oder wie lange soll das noch gut gehen?
Hamburg. Kann eine Demonstration als organisierte kriminelle Bande gelten? Das Elbchaussee-Verfahren. Dokumentiert vom grenzüberschreitenden Solidaritätskomitee und fürs Radio bearbeitet. Wie der deutsche Staat zu beweisen versucht, dass alle Personen, die an einer Demonstration teilnehmen, organisierte Schwerverbrecher sind und als solche verurteilt gehören. Jeder weiß, dass die Justiz ein ziemlich unflätiges Theater ist, wo die Reichen und ihre Handlanger Arme und Rebellen angehen. Aber werden diese Aufführungen dem Anspruch wirklich gerecht? Zu oft geben sie sich flink oder gar abgehackt. Mal scheinen sie zu gut geölt, kein Zweifel am Ausgang der Sache möglich, dramaturgisch also schwach. Die Aufführung vom 18. Dezember vor dem Hamburger Gericht kommt mit viel Hecheln daher und mit mehr Überraschungen, als abzusehen war. Zu bemängeln sind ein schlecht geschriebenes Szenario, ein beklemmender Besetzungsfehler und eine unerwartete Intervention. Angesichts der 29 geplanten Verhandlungstage steht auch die Aufführungsdauer in der Kritik. Die Ausgangslage ist bekannt. Auf der einen Seite stehen die Stadt Hamburg, ihre Polizei und ihre Justiz. Sie alle auf der Suche nach Rache für jene Schmach, die sie während der Hamburger Aufstände erleiden mussten. Ihr G20-Gipfel war komplett ruiniert. Dieser Teil der Beteiligten ist rein technisch in die Lage versetzt, die ganz großen Mittel zu mobilisieren. Personal und Ausstattung wollen einen Erfolg mit donnerndem Widerhall. Die Medien waren nur zu gern bereit, den Löwenanteil zur Absatzförderung zu erbringen. Verleumdungsaufrufe, Razzien und europäischer Haftbefehl konnten zur Illusion einer effizienten Ermittlungsarbeit beitragen. Die Komparserie allein nahm immerhin 180 Vollzeitermittler in Lohn und Brot. Schon dieser Personalrahmen wirkte 15 Monate am Vorbereiten der Aufführung mit. Auf der anderen Seite der Bühne sehen wir die 5 Beschuldigten, verleumdet, verfolgt, festgenommen und weggesperrt. Sie sollen zur Rechenschaft gezogen werden für den Vorwurf Beteiligung an der Expressverwüstung der schicken Elbchaussee in den frühen Morgenstunden des 7. Juli 2017. Innerhalb weniger Minuten soll dieser zügige Spaziergang gegen die reichsten Herrscher auf diesem Planeten eine Millionen Euro teure Zerstörung verursacht haben. Systematische Sachschäden an den Symbolen des Reichtums und der Macht. Banken, Konsulate, Autos, Ladengeschäfte und ein berüchtigter skandinavischer Händler für Wegwerfmöbel. Auf der Anklagebank 5 junge Menschen, 4 Deutsche und ein Franzose. Ihnen gegenüber eine Polizeiarmada, Richter, Politiker und nicht zuletzt Journalisten, die von deren Schuld überzeugt sind. Doch von welcher Schuld wird hier gesprochen, fragt geheimnisvoll das Drehbuch. Eine Frage, die sich schon am ersten Prozesstag allen Anwesenden aufdrängte. Nachdem sich der unheilverkündende Vorhang wegen großen Interesses verspätet geöffnet hatte, begann das Gericht mit dem Verlesen der unzähligen Tatvorwürfe. Es folgte ein einschläfernder Vortrag der zahllosen Sachbeschädigungen. Dazu gehörte eine weitschweifige Auflistung der Nummernschilder verbrannter Fahrzeuge, wie auch eine Schätzung des Wertes einer jeden zerstörten Fensterscheibe im wohl reichsten aller Hamburger Viertel. Damit war der künstlerische Anspruch auch schon formuliert, denn darum geht es doch. Wenn Autos brennen und Scheiben bersten, dann fordert der Staat, dass diejenigen, die Autos anzünden und Scheiben zerschlagen, bestraft werden. Dennoch Überraschung im Parkett und auf den Rängen. Dem Szenarium gelingt es nicht, eine Verknüpfung zwischen den beschuldigten Personen und den angeführten Straftatbeständen herzustellen. Anders gesagt, der Prozess, der Land ein, Land aus als das Verfahren gegen die Feuerteufel von der Elbchaussee angekündigt wurde, beschuldigt 5 Personen, denen eben nicht vorgeworfen werden kann, tatsächlich Glasscheiben zerstört oder Protzblech flambiert zu haben. Was den Beschuldigten vorgeworfen wird, ist vor allem deren angebliche Anwesenheit beim Durchmarsch und einige weitere Gesten im Fall des französischen Akteurs. Was die Staatsanwaltschaft, also der Staat, im Laufe der kommenden Monate durchsetzen will, ist die Möglichkeit, Menschen zu mehrjährigen Haftstrafen zu verurteilen für den simplen Sachverhalt, dass sie sich einer Demonstration mit Sachschaden angeschlossen haben sollen. Und das hätte sie gern, ohne beweisen zu müssen, dass diese Personen praktisch an den beklagten Beschädigungen beteiligt waren. Ein solcher Hokuspokus kann nur gelingen, wenn die Staatsanwaltschaft es fertigbringt, aus einer Demonstration eine organisierte kriminelle Bande zu machen. Eine wahre Heldentat, so sie denn gelingt. Sie ins Werk zu setzen, scheint das persönliche Ziel des Hamburger Staatsanwaltes Tim Paschkowski. Der Gestalt besetzt, läuft das von der Anklagebehörde entworfene Drama Gefahr, zu einer unreifen Satire zu degenerieren. Seit Monaten versucht die Verteidigung aufzuzeigen, welch inhaltliche Leere der Anklage innewohnt. Dieser szenische Mangel scheint auch der Vorsitzenden der 17. Strafkammer nicht entgangen zu sein. Vor Prozessbeginn kam es zu mündlichen Auseinandersetzungen, in deren Verlauf die Richterin Annemeier Goring feststellte, dass ihre Einschätzung der höchsten zu erwartenden Strafen deutlich unter den Forderungen der Staatsanwaltschaft liegt. Sie hatte eine Entlassung von zwei der Angeklagten aus der Untersuchungshaft gefordert, allerdings ohne Erfolg. Als Jugendrichterin kritisierte sie die Arbeit der Ermittler, denen sie vorwarf, die Verfahren unter Einfluss politischen und medialen Drucks aufzubereiten. Eine Missbilligung, die durchaus geeignet gewesen wäre, eklatante Schwächen des Szenariums während der Aufführung noch auszubügeln. Doch diese Chance wurde vertan mit dem Versuch der Staatsanwaltschaft, der Richterin den Fall schon im Vorfeld zu entziehen. Der Befangenheitsantrag wurde übrigens nicht angenommen. So stellt sich die Vorsitzende Richterin nun der delikaten Aufgabe ihrer exponierten Rolle. Diese neuen repressiven Methoden der deutschen Polizei zu bewerten und möglicherweise deren politische Vorstellungen im Namen des Volkes abzusegnen. Vorstellungen, die formuliert werden könnten als ein »Uns gefällt nicht, was ihr da ruft, was ihr wollt und dass es euch überhaupt gibt, also seid ihr jetzt dran«. So durchexerziert am Vortag an der Flutschutzmauer. 6. Juli 2017. Welcome to hell. Die Kriminalisierung sämtlicher an einer möglicherweise und oder teilweise gewalttätigen Versammlung beteiligten Personen. Oder der Freitag ist die Antwort auf den Donnerstag. So ein Graffito in der Schanze. In dieser Stimmung also wurde der Schauprozess eröffnet. Ungeachtet der offensichtlichen Schwächen der Aufführung ist man sich auf der Bühne, im Parkett und auf den Rängen einig. Sie könnte Rechtsgeschichte schreiben. Ihr Fortgang könnte möglicherweise schwerwiegende Folgen für das Recht auf Versammlungsfreiheit haben. Immerhin Artikel 8 des Grundgesetzes. Die Hamburger Linie des Auseinanderknüppelns und Wegspritzens angemeldeter, aber nicht so angenehmer Demonstrationen könnte sich bundesweit einfach so einbürgern. Schill sei Dank und weil man es kann. Die kommenden Akte der Aufführung dürften einige Ungereimtheiten und Schwächen der Anklageschrift zutage fördern. Zu den bereits gestellten Fragen könnten sich weitere auftun. Zum Beispiel: Dürfen deutsche Beamte alles, wenn sie im Ausland unterwegs sind? Oder entsteht der schwarze Block, so wie die Staatsanwaltschaft vorgeben zu können glaubt, aus einer arbeitsteiligen, überlegten Kooperation? Was hat es mit der mentalen Unterstützung auf sich, der die friedlichen Demonstranten beschuldigt werden? Inwieweit sollen diese friedlichen Demonstranten diejenigen unterstützt haben, die Dinge kaputt gemacht haben? Kann ein Mensch für Handlungen auf einer Demonstration verantwortlich gemacht werden, wenn er die Demonstration schon verlassen hat? Und dann erst dieser Hokuspokus, dass das Bewegungsprofil einer Person so einzigartig sei wie ihre Fingerabdrücke? Schließlich wissen wir alle noch, auf welche Weise Julian Assange trotz Kamerabeobachtung die ecuadorianische Botschaft in London unbehelligt erreichen konnte. Mit einem Stein im Schuh. So viel zum Thema Bewegungsprofil. Aus dem Szenarium, das der Staat hier zu schreiben sich zwingt, kann keine Komödie werden, zumindest keine gute. Dennoch sollte jede der kommenden Sitzungen als Möglichkeit erkannt werden, sowohl die Lächerlichkeit der Anschuldigungen als auch den Sinn der begleitenden Aktionen vor Augen zu führen. Die sollten als die Gelegenheit genutzt werden, auf verschiedenste Art unsere Genossen und Freunde zu unterstützen, die wider Willen zu Schauspielern in diesem grotesken Schelmenstück geworden sind. Es gab erste Versammlungen und Aktionen in den Tagen um den Prozessbeginn. In Paris, in Nancy, in Freiburg, in Frankfurt und in Berlin. Sowie eine größere Vorabenddemo in Hamburg. Es gab Feuerwerk auf den Dächern befreundeter Projekte und Parolen und Gesänge vor den Knastmauern. Am Tag der Prozesseröffnung wurden unsere Genossen und Freunde mit Applaus im Gerichtssaal empfangen und sie haben den Raum mit erhobener Faust wieder verlassen. Wir sind mit unseren Gedanken bei Ihnen. Sagt das grenzüberschreitende Solidaritätskomitee und weiß in diesem Moment noch nicht, dass die vorsitzende Richterin vorhat, die Öffentlichkeit vom weiteren Verlauf auszuschließen. Echt, Tatsache. So tief bohrt der Schmerz wegen des ruinierten Gipfels. Ein Schauprozess, aber hinter verschlossenen Türen. Nicht mal Ulbricht hat sowas gebracht, Herrich.